Mit freundlicher Unterstützung von Honda geht es heute in ein ganz besonderes Kapitel bei Gasgeflüster History. Es geht, wie der Name schon vermuten lässt, um Honda und Michel berichtet, wie auf 23 Quadratmeter in einem japanischen Küstendorf zunächst motorisierte Zweiräder entstanden, die später dann die Grundlage für mit den größten Motorradhersteller der Welt sind. Es geht um wilde technische Sensationen, um Motorsportrekorde und um ganz schön auffällige Designs. Alles und viel mehr dazu in dieser Folge Gasgeflüster History meets Honda. Viel Spaß dabei!
Hier ist Gasgeflüster History, deine Zeitreise durch die Geschichte des Motorradfahrens. Wir öffnen die Archive und erzählen die spannendsten, kuriosesten und unglaublichsten Geschichten aus der Welt motorisierter Zweiräder. Von dampfenden Motoren, kühnen Erfindern, verrückten Ideen und atemberaubenden Ereignissen. Gasgeflüster History.
Sag mal, Jan, erinnerst du dich noch, was mich bei der Präsentation der neuen Triumph Trident 800 neben Motorrad und Straßen am meisten beeindruckt hat?
Klar, du warst doch voll des Lobes für den Michelin Road 6, der bei der Trident als Erstbereifung montiert ist.
Genau, egal ob enge Passsträßchen oder schnelle Radien, nass oder trocken, die Kombination aus Reifen und Motorrad hat einfach mächtig Laune gemacht.
Und warum fragst du?
Na, du weißt ja, wie das ist. Das Reifenmodell wechselt man nicht einfach mal so und für Normalos gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Reifen so zu testen.
Stimmt, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Zufriedenheitsgarantie, damit man Reifen auf dem eigenen Motorrad sorgenfrei ausprobieren kann.
Und genau sowas gibt es jetzt bei Michelin.
Dein Ernst?
Mein voller Ernst. Wer jetzt bis zum 30.06. einen Satz Michelin Anarchy Adventure 2, Anarchy Road, Road 6, Road 6 GT, Power 6 oder Power GP2 beim Händler seines Vertrauens kauft und innerhalb von 7 Tagen bei Michelin registriert, kann die neuen Reifen 30 Tage lang testen. Bei Nichtgefallen lässt man die Reifen einfach wieder demontieren und bekommt sein Geld zurück.
Und was ist mit den Werkstattkosten?
Selbst die übernimmt Michelin.
Kann nicht sein.
Doch, und weißt du, was sogar noch besser ist?
Alter, spann mich nicht mehr so auf die Folter.
Wer so zufrieden ist wie ich mit dem Road 6 auf der Trident und den Reifensatz behält, bekommt sogar noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie.
Der Hammer. Das waren jetzt aber ganz schön viele Michelin-Reifenmodelle, Daten und Informationen. Gibt's das irgendwo auch gebündelt?
Klar. Alle Details zur Michelin-Zufriedenheitsgarantie findest du über den Link in den Shownotes. Ja, da sind wir. Gasgeflüster History. Eine ganz besondere Folge, denn es ist meine erste Gasgeflüster History Folge. Jan sitzt in Hamburg in einem Hotelzimmer und ich würde sagen, wie auf heißen Kohlen und in Erwartung der Dinge, die da jetzt wohl kommen mögen. Und da wir ein vollgepacktes Programm haben und Jan auch schon weiß, worum es geht, wir werden natürlich die Geschichte heute zum Besten geben, die Jan gerade im Intro schon angekündigt hat. Und ihr wisst jetzt auch schon, es geht um Honda Motorrad. Eine faszinierende Geschichte, die des inzwischen weltgrößten Motorradherstellers. Und jeder hat ja irgendwie einen gewissen Bezug zu Honda. Also einfach nur, weil man die Marke kennt, weil es ikonische Modelle gibt, weil man vielleicht auch selber irgendwie eine Honda besessen hat oder eine Honda-Fan gewesen ist auf irgendeine Art und Weise. Fange ich, bevor ich mit meiner kleinen Geschichte starte, auch mit der Frage an. Jan, was weißt du denn zu Honda und zur Geschichte von Honda Motorrad?
Erstmal hallo, lieber Michel. Schön, dass ich auch noch teilhaben darf an diesem Podcast. Wie du gesagt hast, bin ich unfassbar gespannt auf diese Folge, weil bisherigen Gasgeflüster-History-Folgen gingen alle auf meinen Nacken, auf meine Recherche. Und diesmal hast du gesagt, du hast richtig Bock auf das Thema. Du kümmerst dich drum. Und ich weiß, wie jeder Mensch natürlich, was mit der Marke Honda anzufangen. Ich weiß, dass diese Marke natürlich unfassbar viel Geschichtspotenzial mitbringt, weil die ja auch in so verschiedensten Bereichen schon aktiv waren, gefühlt seit Jahrhunderten und Urheber sind. Und in meinen Recherchen in den alten Gasgeflüster-History-Folgen wusste ich auch, dass während wir hier sozusagen angefangen haben in Deutschland mit Kardanantrieb und so weiter, in Asien ja auch die Ideenschmieden nicht stillstanden. Und umso mehr bin ich gespannt, welche Punkte du dir jetzt aus dieser Geschichte alle raussuchen wirst, weil ich glaube, so viel kann man sagen, alle Themen, alle Inhalte, jeden einzelnen Geschichtssprung, den wird man angesichts dieses geschichtsträchtigen Ladens gar nicht in dieser Folge abdecken können, oder?
Das ist tatsächlich so. Ich habe das auch in meiner Vorbereitung gemerkt, wie umfangreich das ist. Wir hatten ja die Episode von dir mit Simson und die Geschichte von Simson reicht ja wirklich sehr, sehr weit zurück. Wir hatten 150 Jahre quasi Unternehmensgeschichte, die du da abgedeckt hast. Also eigentlich eine super lange Historie mit Abzweigungen links und rechts und wirtschaftlicher Entwicklung und Wirrung des Krieges. Und ich habe gedacht, naja, Honda, das kann in Anführungsstrichen ja nicht so schwer sein, solange gibt es die Firma ja noch nicht, also nicht mal halb so lange, wie es Simson gibt. Und ich habe mich aber natürlich massiv geirrt, hätte man drauf kommen können, wenn man bedenkt, dass Honda eben der weltgrößte Hersteller ist. Denn es ist wirklich so viel passiert in der Zeit und die Entwicklung ging auch so rasend schnell voran, dass ich wirklich jetzt 2 Tage mindestens nur mit Recherche mich beschäftigt habe und die Quellenlage geprüft und versucht, da so ein bisschen einen roten Faden reinzubringen. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch rein in die Geschichte, denn der rote Faden hat ja einen Anfangspunkt und den setzen wir hier bei uns im September 1946 in Hamamatsu. Gut ein Jahr zuvor ist mit der Kapitulation Japans der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Und bis zum Beginn des Krieges war Hamamatsu die Stadt, die erst seit 1911 Stadtrecht besitzt, innerhalb von 30 Jahren von 37.000 Bewohnern auf 100.000 Bewohner angewachsen. Also eine riesige Entwicklung die Stadt hingelegt. Und noch im Frühjahr 1945, also noch während des Krieges, ist die Großstadt im Südosten von Japans Hauptinsel Honshu mit 160.000 Einwohnern eine der größeren Japans. Und leider sind durch den Krieg natürlich infolge der schweren Luftangriffe Großteile der Gebäude und der Stadt, der Infrastruktur zerstört und unbewohnbar geworden. Und viele Menschen haben jetzt inzwischen dann eben auch kurz vor Kriegsende und nach dem Kriegsende die Stadt verlassen. Die Versorgungslage ist schwierig. Auch der Großteil der ansässigen Industrie ist zerstört und ja, die Infrastruktur eben den Kriegswirren zum Opfer gefallen. Es gibt kaum Benzin und wenn dann nur streng rationiert. Für die Normalbürger hat das aber eigentlich überhaupt gar keinen Einfluss, spielt keine Rolle, denn die Lebensmittelversorgung ist natürlich super knapp und es gibt eh kaum funktionstüchtige Fahrzeuge. Es geht also, ich sag mal so, in vielen Bereichen ums nackte Überleben. Und wenn die Leute dort unterwegs sind, dann sind die auf Fahrräder angewiesen. Und selbst mit Fahrrädern ist der Weg durch die zerstörte Stadt eher mühsam. Und mittendrin in dieser scheinbar ausweglosen Situation befindet sich Soichiro Honda. Ein schwieriger Name, Soichiro Honda, ist der Urvater des Unternehmens, um das es jetzt heute gehen soll. Und natürlich ist auch der damals 40-Jährige von den Zerstörungen der Stadt betroffen. 1906 ist Soichiro als Sohn eines Schmieds in Komio geboren. Das ist unweit von Hamamatsu und hat aber schon mit 15 Jahren als erstes von 9 Kindern das elterliche Haus verlassen und ist nach Tokio gegangen, um dort eine Lehre als Kfz-Mechaniker zu machen. Die Schule interessierte ihn bis dorthin eher weniger. Er hatte ziemlich früh ein Faible für Technik und hat seine Kindheit mehr oder minder gefühlt fast durchgehend in der Werkstatt seines Vaters verbracht, der Schmied war und dort aber auch Fahrräder repariert hat und der kleine Soichiro eben da mitgeholfen, mit dem Werkzeug rumgespielt. Und besondere Faszination hat er relativ früh schon entwickelt für motorisierte Fahrzeuge. Es gibt eine Anekdote, dass der kleine Soichiro noch als Kleinkind das erste Auto gesehen hat. Und zwar damals in Ford Model T. Das war ja so das erste Massenauto, das damals auf den Markt kam. Und die Legende besagt, dass das Auto durch den Ort gefahren ist und der kleine Soichiro Honda da völlig aufgelöst im Auto hinterhergerannt und da Benzinduft geschnüffelt. Und er hat dann auch später noch als erwachsener Mensch immer wieder in Interviews zum Besten gegeben, dass der Geruch von Öl und Benzin für ihn damals wie Parfüm gewesen sei. So ist dieser Technikfebel eben in sein Leben gekommen und es ist eigentlich klar, dass dieser Soichiro, also damals 1922 mit nur 15 Jahren ohne Schulabschluss nach Tokio geht, ein absoluter Petrolhead wird.
Ich muss mal kurz reingrätschen. Ich bin ja, war am Anfang super happy, weil ich muss auch noch mal kurz Bezug nehmen auf unsere letzte Gasgeflüster-History-Folge rund um das Thema Simson. Ich kann offensichtlich bis heute den Namen nicht richtig aussprechen. Ich habe zumindest mehrere Nachrichten bekommen, dass ich den Namen dieser ostdeutschen Firma nicht genau richtig betone, dann war ich super happy, dass wir heute Honda haben. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Honda leichter auszusprechen offensichtlich ist für mich als ein eigentlich deutsches Unternehmen. War deswegen ganz happy über diese Folge und jetzt kommt dieser Vorname, den ich mich gar nicht traue auszusprechen. Das wollte ich nur mal anmerken an der Stelle, Michel. Aber schon mal super spannender Einstieg in das Leben des Petrolheads. Mal sehen, wie es weitergeht.
Ja, der gute Soichiro ist nicht der Einzige, der in dieser Folge einen sehr, sehr schwierigen Namen hat. Da kommen natürlich noch einige japanische Namen dazu. Das sind sowohl seine, ich sag mal, Kontakte während des Lebens, seine Kollegen, seine Geschäftskollegen und natürlich auch verschiedene Firmen, die da gegründet wurden und die da eine Rolle spielen. Also ich werde mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal einen kleinen Zungenbrecher durchzustehen haben. Aber jetzt geht's erstmal zum nächsten Zungenbrecher und der befindet sich eben im genannten Tokio. 6 Jahre verbringt Soichiro dort bei seinem Lehrmeister Ikuzo Sakakibara bei Art Shokai. Das ist eine Werkstatt, ein Autoreparaturladen und dort absolviert er eben eine Ausbildung über 6 Jahre, ist dort quasi Teil des Hauses, er lebt dort auch und zeichnet sich aber relativ schnell als wirklich sehr, sehr gelehriger Schüler und auch sehr technikaffiner Mensch und ja, Petrolhead aus, wie gerade schon angedeutet. Und so trägt es sich auch zu, dass er dann mit gerade mal 21 Jahren, nachdem er da 6 Jahre in Tokio gewesen ist, zurückkehrt in seine Heimatstadt und dort eine Zweigstelle von Art Shokai aufmacht und eben auch seine erste Werkstatt gründet und Kfz-Mechaniker mit einer Kfz-Mechaniker-Werkstatt wird. Er ist dort aber tatsächlich relativ schnell bekannt, nicht nur als guter Mechaniker, sondern bekommt auch den Spitznamen Edison von Hamamatsu. Das liegt daran, dass er eben nicht nur gern an Auto schraubt, sondern einfach ein super technikaffiner junger Mann ist und sich mit allem beschäftigt, was irgendwie technisch zu reparieren oder zu funktionieren hat, baut zum Beispiel leistungsstärkere Wasserpumpen in die Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Komio ein. Er modifiziert die Busse, um die Passagierkapazität zu erhöhen und er baut auch in der Werkstatt eine Hebevorrichtung, damit die Mechaniker für Reparaturen nicht mehr einfach so unter die Fahrzeuge kriechen müssen. Also er macht sich da wirklich einen richtig, richtig guten Namen und Petrolhead, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach. Wenn du dir so jemanden vorstellst, der eine Werkstatt hat, der super erfolgreich ist, der nebenbei noch versucht, die Infrastruktur der Stadt so ein bisschen zu verbessern. Was machen solche Gaskranken höchstwahrscheinlich in ihrer Freizeit?
Also wenn es uns damals schon gegeben hätte, wären sie bei uns in den Podcast gekommen, aber vermutlich halt auf gewissen Gefährten relativ schnell durch die Gegend fahren, hätte ich jetzt vermutet.
Exakt. Er fährt natürlich auch Rennen. Erste Erfahrungen hat er mit dem Thema schon bei seinem Lehrmeister Ikuzo Sakakibara gemacht. Die haben nämlich in einem Auftragsprojekt einen Rennwagen gebaut und zwar nicht irgendeinen, sondern einen Flugzeugmotor auf dem Autochassis transplantiert und das quasi als Rennauto gebaut. Und diese Faszination trägt sich natürlich bei ihm auch weiter. Er wird dann selber aktiv, nimmt vor allen Dingen viel an so Hochgeschwindigkeitsversuchen teil. Die Rennfahrerkarriere endet aber ziemlich jäh im Jahre 1936 durch einen Unfall, bei dem er nicht nur selbst eine Augenverletzung davonträgt, unter anderem, es gibt auch noch mehr Verletzungen, sondern auch sein Bruder verletzt wird. Und die Legende besagt, dass seine Frau dann wohl den Zeigefinger erhoben hat und gesagt hat, du kannst hier machen, was du willst, aber Rennfahren doch bitte nicht mehr. Und weil er aber so umtriebig ist und natürlich ein kreativer Kopf, beginnt mit dem Ende der Rennkarriere natürlich ein neues großes Kapitel. Und Soichiro gründet die Firma Tokai Seiki, ein Unternehmen zur Produktion von Kolbenringen. Anfangs ist die Qualität, die dort gefertigt wird, aber nicht besonders gut. Er hat viele Rückläufer und entscheidet sich dann im Alter von 30 Jahren noch dazu, an der Hamamatsu Technical High School Metallurgie zu studieren, um einfach die Produkte und die Produktqualität zu verbessern und ist damit auch sehr erfolgreich. Er gewinnt nämlich vor dem Zweiten Weltkrieg noch Toyota, die damals schon in der Automobilindustrie waren und Verbrennungsmotoren gebaut haben, als Kunden und verkauft eben dort die Kolbenringe. Mit dem Kriegsbeginn verändert sich aber tatsächlich dann direkt wieder das Leben von Soichiro drastisch, denn die japanische Regierung übernimmt quasi die Führung im Unternehmen. Die Produktion wird auf Kriegswirtschaft umgestellt und die Fertigung geht eben in Richtung militärische Zwecke. Und richtig dick kommt es dann für Soichiro erst im Jahr 1944. Da wird nämlich die Produktion in Yamashita bei einem Bombenangriff durch die Amerikaner zerstört und im Januar 1945 fällt dann auch die zweite Produktionsstätte in Iwata dem Schicksal zum Opfer, und zwar diesmal einem Erdbeben. Die komplette Infrastruktur wird dort ebenfalls zerstört und der gute Soichiro Honda steht mehr oder minder mit leeren Händen da. Nach dem Kriegsende verkauft er quasi das, was aus den Trümmern noch zu retten ist, an Toyota und steht in Anführungsstrichen wieder bei Null.
Wie heißt der Ort nochmal? Sage ganz kurz, das will ich nochmal schauen. Jetzt gucke ich nochmal parallel nochmal kurz rein. Du weißt doch, ich bin immer großer Fan zu gucken, weil alles, was du erzählt hast, klingt ja jetzt nicht nach ultra geiler Kindheit so. Infrastruktur scheiße, kriegsgeschädigt, die Politik mischt da irgendwie mit rein. Und dann hat man ja noch sowas wie Fukushima und Hiroshima so in dem Zeitpunkt so ein bisschen drin. Deswegen interessiert mich gerade brennend, wie das ist. Hast du gerade den Ort nochmal präsent?
Gebe ich dir sofort eine Korrektur. Fukushima war da dann erst 2011. Das befindet sich aber richtig, auch dort unten in der Ecke. Du meinst Nagasaki und Hiroshima. So. Tatsächlich auch ja. im August 45 der Grund, warum Japan dann kapituliert hat und den Krieg beendet hat. Wir haben zum einen die Ortschaft Iwata. Das ist quasi alles in der gleichen Ecke. Dann Hamamatsu. Das ist, wie gesagt, auf der Hauptinsel Honshu, Südküste oder südöstliche Küste, da trägt sich das mehr oder minder alles zu. Und Tokio selbst liegt auch nur 200 Kilometer weit entfernt. Also wir befinden uns quasi auf der japanischen Hauptinsel, Pazifikseite, Süd- bis Südostküste. Und auch Hamamatsu liegt an der Hamamata-See, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist quasi wie so eine Meererweiterung, wie so ein größerer See, der da quasi ans Meer angeschlossen ist.
Ich sehe es krass, dann war da zumindest einigermaßen verschont, weil jetzt habe ich mal geschaut, Hiroshima und Nagasaki deutlich weiter westlich. Die japanische Insel macht ja, davon Insel sagen ja, ich glaube schon, Japan macht auf jeden Fall ja so einen kleinen Linksschwenk, liegt nicht ganz Nord-Süd, sondern macht ja auch so eine Drehung von Ost nach West. Und da ist er dann, zumindest was das angeht, schon mal verschont geblieben. Okay, weiter geht's.
Absolut, also zum Glück durch die Atombombardements verschont geblieben. Nichtsdestotrotz, damals eben 1946, mehr als 60% der Stadt zerstört. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns jetzt eben. Und Soichiro überlegt dann 1946, was mache ich mit dem Geld? Und gründet im Oktober auf 24 Quadratmeter in einem kleinen Holzschuppen das Honda Technical Research Institute. Ich habe ja schon so ein bisschen die Verkehrsbedingungen und die Fahrzeugbedingungen angesprochen, die damals vorherrschten. Jan, was meinst du denn, was dann zu dieser Zeit sein erstes Produkt ist, das in der neuen Firma gebaut wird?
Ja, da bin ich jetzt eben ultra gespannt, weil du hast ja gesagt, der hatte irgendwie diesen Vorort, hat damit rumprobiert, die haben irgendwelche Flugzeugmotoren irgendwo hingeschraubt. Und jetzt wissen wir ja beide, dass Honda irgendwie auch wieder so ein super diversifiziertes Unternehmen ist, genauso wie Yamaha und Honda ja nicht nur Motorräder hat, sondern eben auch Autos und was weiß ich nicht. Und jetzt vermute ich aber, basierend auf den bisherigen Gasgeflüster-History-Folgen, wo es ja alles darum ging, erstmal dann günstig, einfachen Einstieg zu finden, dass er dann versucht hat, motorisierte Zweiräder auf den Markt zu bringen. Wie liege ich mit diesem Tipp?
Goldrichtig liegst du tatsächlich mit diesem Tipp. Und der gute Technikgott, der er ja in Anführungsstrichen werden wird, macht aus der Not in der Zeit eine Tugend. Und vor allem erkennt er schon sehr, sehr früh, dass die Menschen zu dieser Zeit und in dieser Region natürlich auch ein einfaches und günstiges Fortbewegungsmittel benötigen. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern das Fahrrad ist ja damals zu der Zeit nicht nur, ich sag mal, zum Zweck der Freizeitbewegung oder um allein von A nach B zu kommen, sondern es ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise Transportmittel. Ne? Da wird mit Sicherheit zu der Zeit wird Baumaterial drauf transportiert, Sachen, die irgendwie gesammelt werden. Und die Leute brauchen natürlich in dem Rahmen Unterstützung. Und nur durch seinen Bezug, vermutlich auch zur Kriegswirtschaft, den er ja hatte mit seiner alten Firma, kommt er in die Gelegenheit, 500 kleine Zweitakt-Stromgeneratoren zu kaufen, die eigentlich für militärische Funkgeräte gedacht waren. Er verpflanzt diese entsprechend der Zeit natürlich als Hilfsmotoren auf diese Fahrräder. Und weil er aber so ein Technikfuchs ist, baut er nicht nur diesen einfachen Motor da dran, sondern er nimmt tatsächlich jeden einzelnen Motor auseinander, optimiert ihn, baut ihn wieder zusammen, baut ihn in dieses Motorrad. Das hängt dann quasi zwischen dem Hauptrahmen. Es gibt leider, ich habe leider keine Bilder gefunden, sonst würde ich dir das hier an der Stelle schon direkt zeigen. Ich schicke dir aber gleich einen Link zu dem Nachfolgermodell, da sieht man das ganz gut. Und optimiert das Fahrzeug, macht dann auch von jedem Fahrzeug eine Probefahrt, bevor er das dem Kunden ausgibt, und baut dann eben auch da auf die Art und Weise wieder seinen Status als Top-Techniker und erster Fahrzeugproduzent auf eine gewisse Art und Weise aus. Die Mopeds bekommen dann auch relativ schnell einen Spitznamen, und zwar Butter Butter. Das ist wohl der Sound, den dieser Stromgenerator macht, wenn man da mit diesem Fahrrad durch die Straßen von Hamamatsu knattert. Er ist natürlich ein Fuchs und weiß, naja, nach 500 Einheiten ist der Motorfundus aufgebraucht und ich muss mir natürlich irgendwas überlegen, um die Geschichte voranzutreiben. Und was macht er? Er nutzt dieses eine Jahr, in dem er diese 500 Motoren verbaut und entwickelt...
Ey, warte mal ganz kurz. Aber das ist ja auch krank. 500 Mopeds zu der damaligen Zeit, und natürlich waren die jetzt wahrscheinlich nicht technisch super krass irgendwie, aber eh mal die Frage, die kam von einem Funkgerät. Also entweder waren die Funkgeräte komplett übermotorisiert oder du konntest mit denen dann bis auf die andere Seite des Planeten, also in die USA, funken, oder halt die Motorräder drastisch untermotorisiert, trotz allen Tunings. Aber 500 von diesen Dingern in einem Jahr bauen, die musste er ja vor allem auch erstmal verkauft bekommen. Also das scheint irgendwie funktioniert zu haben.
Ja, ich sag ja, er hatte auf jeden Fall sehr früh den, wie soll ich sagen, den Geist der Zeit erkannt und früh bemerkt, dass eben großer Bedarf für ein Fortbewegungsmittel da ist. Und das Fahrrad war ja in Anführungsstrichen da. Ich bin jetzt nicht sicher, ob er quasi da neue Fahrräder benutzt hat oder die Leute ihm auch einfach die Fahrräder gebracht haben oder er quasi Gebrauchtmaterial genutzt hat, um da diesen Motor einzubauen. Auf jeden Fall, Bedarf, das Potenzial war sehr, sehr groß und setzt sich dann eben auch fort in der Tatsache, dass er eben einen eigenen Motor entwickelt, und zwar den sogenannten Model Typ A, mit dem er quasi den gleichen technischen Ansatz verfolgt, den er schon mit den Generatoren für die Funkgeräte hatte. Das ist ja quasi ein Zweitaktmotor gewesen, eben Fahrräder anzutreiben. Und ich habe dir jetzt gerade den Link geschickt, da kannst du dir das mal angucken, wie dieser Typ A dann aussah. Du hast dann einen verstärkten Fahrradrahmen, du erkennst noch sehr, sehr gut die Fahrradstruktur, der Motor hängt da mittendrin, du hast einen Riemenantrieb auf das Hinterrad und die Motoren haben damals so um die 1 PS geleistet. Das war dann eben zu der Zeit so das Fortbewegungsmittel. Und wieder zeigt sich auch in diesem Schritt, den er da geht, wie innovativ er von seiner Art und Weise gedacht hat und welches Potenzial er schon in dem zukünftigen Markt erkannt hat. Er entscheidet sich nämlich für die Produktion der Motoren. Die müssen ja auch gebaut werden. Er braucht ja quasi die Motorengehäuse, er braucht die Innereien, also quasi Kolben, Pleuel etc. Entscheidet er sich für das Druckgussverfahren, obwohl damals Sandguss, also quasi du baust so eine Sandform und gießt da quasi das Metall rein, um das Gehäuse zu bauen. Obwohl das deutlich günstiger gewesen wäre, entscheidet er sich für Druckguss, was diverse Vorteile hat. Also erstens ist natürlich die Fertigung einfacher im Sinne von Fertigungstoleranz. Man kann präzisere Teile bauen. Die Oberflächen sind hochwertiger und was auch ein wichtiger Punkt ist, es ist eben damals schon massenproduktionstauglich und es ist eine Serienproduktion für diese Motoren und für die verschiedenen Teile möglich.
Ist er denn da immer noch bei sich in dieser Garage oder was? In diesem kleinen Ding, du hast ja gesagt, was waren das, 23 Quadratmeter oder sowas?
24 Quadratmeter. Da ist er immer noch in den ganz frühen Anfängen. Und er ist auch noch, es dauert auch noch einige Jahre, bis sie dann wirklich eine richtige Produktionsstätte haben. Da kommen wir aber gleich dazu. Jetzt wird eben noch das Material, also Zylinder, Zylinderköpfe, Kurbelgehäuse und Pleuele in Eigenproduktion gefertigt. Und die Qualität ist aber so gut, dass er sich dort relativ schnell auf dem heimischen Markt durchsetzt. Also man muss sich das aber vorstellen.
Moment, ich muss dich nochmal kurz unterbrechen und fragen. Bei diesem Modell A, diesem Fahrrad, was du mir geschickt hast, ne, da sieht es ja, das sieht ja das Bild ultra hochwertig aus, ne? Also wirklich ein geiles Fahrrad einfach, mit Motor halt. Und hat er denn das Fahrrad selbst gebaut oder hat er das auch einfach alles zugekauft und er hat das letztendlich montiert? Weißt du das?
Also die Fahrräder wurden in der Regel zugekauft und darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, ne? Also weil dieser Markt natürlich extrem viel Nachfrage hatte. Ne? Es gab sehr, sehr viele Menschen. Ich erinnere dich, wir hatten zu Kriegsbeginn oder zu Kriegsende natürlich viele, die Hamamatsu verlassen hatten, aber wir hatten immer noch eine Stadt von 80.000 Einwohnern und die wächst natürlich wieder. Ne? Die Stadt ist auf dem Vormarsch und die Nachfrage ist sehr groß und das zeigt sich eben auch in der Anzahl der Hersteller dieser Fahrräder mit Hilfsmotoren. Allein in Hamamatsu gibt es zu diesem Zeitpunkt 40 Hersteller und die Produkte von Honda sind aber so gut, dass er zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimatmarkt schon den Marktanteil von 70% erreichen konnte. Also ist er wirklich super in die Massenproduktion oder in die Serienproduktion eingestiegen und wie gefragt diese Produkte sind, zeigt sich eben auch wieder an der Nomenklatur. Diese Bikes, die es damals gab, die hießen vor allen Dingen in dieser Region um Hamamatsu Pompons oder Pompons, also quasi, das war auch wahrscheinlich wieder so ein Soundbegriff für die Fahrzeuge, die damals in der Gegend unterwegs waren.
Ich fände das so geil, wenn das so bliebe und Fiat hat ja den Cinquecento auch wunderschön und Abarth und so, aber ich denke mir eigentlich immer nur, wenn ich den höre, Römpömpöm. Ich fände es eigentlich geil, wenn man mehr ein bisschen mehr wieder auf diese Namensgebung gehen würde. Wäre doch auch direkt viel emotionaler als heute Honda VFR bla 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 oder so. Also wenn jeder wüsste, ist es die Honda 600 Römpöm oder dann halt mit der Sportversion Honda 600 Römpömpöm. Vielleicht könnte es ja nochmal kommen.
Ich meine, wir haben das ja in Thailand, da gibt es ja die Tuk-Tuks. Ich glaube, die heißt, ich weiß nicht, wo der Name herkommt, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es eben auch den Ursprung im Sound des Motors hat. Die Geschichte entwickelt sich auf jeden Fall für unseren Soichiro Honda sehr, sehr gut. Und 1948 geht er dann quasi den nächsten Schritt, nicht mal 2 Jahre nach der Gründung des Honda Technical Research Institute wird am 24. September 1948 in Hamamatsu die Honda Motor Co. gegründet. Und der nächste technische Meilenstein folgt dann auch nur ein Jahr später mit der Präsentation der Honda Dream Typ D. Und die Typ D ist nicht nur das erste komplett von Honda entwickelte Motorrad, es ist auch tatsächlich das erste rein japanische Motorrad überhaupt. Und damit du dir das angucken kannst, habe ich dir quasi direkt schon wieder den Link geschickt und du siehst jetzt bei dir auf dem Bildschirm, was wir da für ein Motorrad haben. Und
Alter,
du sagst es. Das Motorrad 3 PS, 98 Kubik, Zweitaktmotor, maximal benutzerfreundlich, denn es hat zur derzeit damals sogar schon eine halbautomatische Kupplung und ich denke, dein Alter ist wahrscheinlich hauptsächlich auf die Optik abzielend, denn das Ding ist, ich muss sagen, eine echte Schönheit geworden. Die Form des Rahmens aus dem gestanzten Blech, dieser kastanienrote Lack, die polierten Motordeckel mit dem Honda-Schriftzug, das sieht halt einfach schon richtig, richtig schick aus.
Voll, also es ist ja sensationell und bricht ja eigentlich komplett mit dem, was du damals aus Europa gesehen hast. Wir hatten es ja auch in der Folge, die BMW, wie hieß sie, R20 oder keine Ahnung was. R23,
ja.
Die dann ja 23, die dann ja auch von Simson quasi kopiert wurde oder eine sehr viel Ähnlichkeit aufwies. Und das ist hier jetzt mal komplett anders, weil erstmal das Bild, das du mir geschickt hast, ein wunderschön rotes Motorrad, also richtig Farbe drin, sieht ultra gut aus. Und dann der Rahmen, du sagst jetzt aus gestanztem Blech, hätte ich jetzt gar nicht so gewusst. Der ist aber sehr auffällig, weil dieses Oberrohr, nenne ich es mal, so wie man es jetzt vielleicht vom Fahrrad vielleicht kennt, ist ja mitnichten irgendwie waagerecht, sondern es geht vom Lenkerende, nenne ich es jetzt mal, von der oberen Lenkerseite bis runter in einer Linie zur Hinterradachse. Und auch der Lenker sieht so ein bisschen aus wie so eine Harley-Davidson fast schon. Also sieht auch so aus, als hätte man da wie so eine Art Lehne, wobei das wahrscheinlich eher der Gepäckträger ist. Ein herrlicher Ledersessel mit so zwei Metallfedern dran. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass du ganz anders drauf sitzt als auf den vergleichbaren europäischen Modellen und auf jeden Fall auch ein ganz anderes Design hast. Schön natürlich auch der Einzylindermotor, den man hier schön verchromt oder was auch immer sieht. Auf jeden Fall ultra geil. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe nur eine Frage. Der Scheinwerfer folgt dieser Linie, dieses Oberrohrs, das ich beschrieben habe. Und ich weiß nicht, was die beleuchten wollen damit, aber so wie dieses Motorrad aussieht, kannst du versuchen, den Mond anzustrahlen, aber nicht die Straße vor dir.
Vielleicht hat das noch so ein bisschen Kriegsanleihen, hat so ein bisschen Flak-Scheinwerfer-Stil. Das wird halt eher in den Himmel geleuchtet. Das kann durchaus sein. Aber ich gehe davon aus, dass dieser Scheinwerfer auch einfach beweglich ist und dann die Straße ausgeleuchtet werden kann. Je nachdem, wie man vielleicht auch fährt. Ich denke, das wird auf eine gewisse Art und Weise Sinn gehabt haben, aber du hast natürlich recht, optisch wirkt das auf den ersten Blick ein bisschen eigenartig. Nichtsdestotrotz fängt Suichiro mit der Dream, passend zum Namen, an zu träumen. Und der spätere Honda-Chef Kiyoshi Kawashima, der als junger Ingenieur eben 1948 direkt nach dem Studium schon bei Honda seine Karriere beginnt und ab Mitte der 70er Jahre eben Honda-Chef wird, er erzählt, dass der Gründer in der Zeit der Dream Typ D angefangen hat, davon zu sprechen, dass man mit Honda ja eventuell weltweit die Nummer 1 werden könnte. Also das Motorrad weckt große Ambitionen bei Suichiro Honda und er sorgt dann auch dafür, dass er die passende Verstärkung bekommt. Denn er ist natürlich ein begnadeter Techniker, hat diese Motorräder gebaut, hat quasi die Maschinen und die Fertigungstechnik auch für die Komponenten am Motorrad selbst gebaut. Stichwort Druckgussverfahren. Und was ihm aber so ein bisschen fehlt, ist das wirtschaftliche Geschick, auch wenn man das gar nicht meinen mag, denn er hat ja quasi schon die zweite Firma aufgebaut, die erste, mit der er die Kolbenringe gefertigt hat, die hatte zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 2000 Mitarbeiter, also er hat da wirklich schon richtig, richtig losgelegt und nichtsdestotrotz kommt jetzt 1949 mit Takeo Fujisawa ein Partner zu Honda, der mit Suichiro Honda dann eine Doppelspitze bilden wird und der Mann, der diese Expansion, die Suichiro sich vorstellt, dann ab 1949 mit ermöglicht, ist tatsächlich in seiner Ausprägung nicht von minder großen Plänen geprägt wie das technische Mastermind Suichiro. Und ab sofort wird dann eben das Unternehmen aufgeteilt. Der Unternehmensgründer kümmert sich um die Technik und Fujisawa-san wird sich in Zukunft um Finanzen, Marketing, Vertrieb, Personal und vor allen Dingen Strategie kümmern. Und die ist auch tatsächlich nötig, denn die folgenden Zeiten sind alles andere als einfach. Der Erfolg der Dream Typ D hält nicht so lange an, wie man sich das vielleicht aufgrund der Optik des Motorrads erwarten würde. Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Ich hatte ja die Fahrradhersteller angesprochen, In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entwickeln sich bis zu 100 Motorradhersteller in Japan und Honda ist eben in Anführungsstrichen nur einer davon.
Moment, Motorradhersteller oder so Fahrradhersteller mit Motor?
Zweiradhersteller, also im weitesten Sinne. Ne? Die gehen ja viele wahrscheinlich einen ähnlichen Weg, entwickeln sich dann auch weiter und sind in der Anfangsphase natürlich erstmal alle miteinander im Wettbewerb. Und nichtsdestotrotz, Honda stark vertreten, hat sich schon sehr, sehr gut entwickelt und die wirtschaftliche Gesamtsituation ist aber tatsächlich Anfang der 50er Jahre, Ende der 40er, Anfang der 50er immer noch herausfordernd. Das Geld sitzt noch nicht so locker und Fujisawa identifiziert dann aber relativ schnell ein Problem, das Hondas Wachstum massiv begrenzt. Und was meinst du denn, was das sein könnte? Wo liegt denn die Baustelle für die Firma Honda damals Anfang der 50er Jahre? Sag mal, Jan, wie läuft eigentlich deine Suche nach einem neuen Motorrad? Die Saison steht jetzt ja vor der Tür.
Ja, du weißt doch, Geld ist knapp und ich suche halt eine wirklich gute Gebrauchte. Aber machen wir uns nichts vor, mein Technik-Know-how ist eher nicht so gut und bei den richtig guten und günstigen Angeboten habe ich immer ein nicht so gutes Gefühl.
Ja, das fühle ich tatsächlich komplett, denn du kannst dich ja sicher an die Odyssee mit meinem Transporter erinnern. Wenig Kilometer, nur ein Vorbesitzer und auf den ersten Blick war das Ding ja der Deal des Jahres. Hat sich dann aber zum Kostenmagnet entwickelt und inzwischen einige tausend Euro gekostet und unbekannte Vorschäden gab es auch.
Stimmt, das war ein richtiger Reinfall. Besonders ärgerlich ist ja, dass die guten Angebote oft mehrere Vorbesitzer haben und dann ist es immer besonders schwierig, auf Nummer sicher zu gehen und wirklich was über den Fahrzeugzustand zu erfahren.
Na, bis jetzt.
Habe ich schon wieder was verpasst, Michel? Was gibt's Neues?
Absolut, denn mit Car Vertical ist die Zeit der Unsicherheit in dem Fall endlich vorbei. Egal ob Auto, Transporter, Wohnmobil oder in unserem Fall natürlich Motorräder, mit Car Vertical kannst du die Historie eines jeden Fahrzeugs in Sekundenschnelle prüfen. Einfach auf carvertical.com die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben. Die findest du übrigens im klassischen Fahrzeugschein. Und Car Vertical ermittelt aus einer Vielzahl von Datenfällen, ob dein Wunschfahrzeug tatsächlich ein Schnäppchen ist oder sich zum Werkstattgarant entwickelt. Und das ist egal, ob es um Unfallschäden geht, Diebstahl, Kilometerstand, die Originalausstattung oder sogar echte alte Fahrzeugbilder. Auf Car Vertical erfährst du alles, was du unbedingt zur Geschichte deines Fahrzeugs wissen musst.
Mega nice, aber das kostet doch bestimmt wieder richtig viel Kohle oder es gibt irgendeine Abo-Falle.
Na, auch da brauchst du keine Sorgen machen, denn bei Car Vertical kaufst du entweder eine einzelne Prüfung oder ein Paket von 3 Checks. Es gibt also kein Abo und auch keine versteckten Kosten. Mit unserem Code GAS20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt auf deine ersten Checks.
Hammer, jetzt habe ich richtig Bock auf Frühling und vor allem ein neues gebrauchtes Motorrad. Wie heißt die Website nochmal?
CarVertical.com, also CarVertical.com. Am besten gehst du aber einfach über den Link in den Shownotes. Und was mir gerade einfällt, falls du doch kein Motorrad kaufst, gibst du den Gasgeflüster-Rabattcode GAS20 am besten an deinen Papa weiter. Denn der sucht bestimmt was Neues, nachdem du ihm jetzt sein zweites Motorrad abgeluchst hast.
Ja, ich glaube, da wird er sich richtig freuen.
Boah, schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist dann einfach... Also ich meine, was soll es sein? Technisch sind sie ja gut unterwegs offensichtlich, wie du sagst. Bedeutet, entweder haben sie zu hohe Kosten oder die Leute kaufen es nicht mehr oder sie haben allen was verkauft und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ich frage mich halt, irgendwann kommt ja auch sicherlich noch das Vierradsegment rein, weil wir wissen ja alle, nicht erst seit Fast and the Furious mit dem Honda Civic, dass Honda auch eine sehr stabile Vierradgeschichte hat. Also ich tippe mal, dass sie zu wenig Arbeitskräfte haben.
Nein, du hast den richtigen Hinweis gegeben mit, die Leute kaufen die Modelle nicht so richtig. Das hat aber tatsächlich nichts mit den Motorrädern an sich zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass so wenig Leute da sind, um die Modelle zu fertigen. Der Grund liegt in einem anderen Bereich. Und zwar ist die große Herausforderung die fehlende Vertriebsinfrastruktur. Von über 300 Zweiradhändlern damals in Japan verkaufen nur 20 zum damaligen Zeitpunkt Honda und das nicht exklusiv. Und Fujisawa entwickelt dann ein Vertriebskonzept und schickt die Vertriebler aus, um die Händler davon zu überzeugen, Honda-Motorräder auf Kommission zu kaufen. Das heißt, die bezahlen erst die Motorräder, das Geld geht quasi an Honda. Honda schickt dann die Motorräder hin und weil sie ja quasi das Geld schon haben, sind sie dazu in der Lage, weiter in Vertrieb zu investieren und das Vertriebsnetz weiter aufzubauen. Das ist quasi der eine Clou, der damals Fujisawa gelingt. Und der zweite ist wieder ein technischer, denn mit der Dream Typ E, also das zweite Motorrad Typ E, wird ein neues Motorrad auf den Markt gebracht von Honda. Und in diesem findet sich dann auch tatsächlich zum ersten Mal das Motorenkonzept, für das Honda dann in Zukunft berühmt werden wird. Und zwar ein Viertaktantrieb. Der Viertakter 146 Kubik. Obenliegende Ventile, das erste Mal 5,5 PS und ist damit nicht nur kräftiger, sondern vor allen Dingen auch leiser und sauberer. Das spielt damals in Japan auch schon eine Rolle. Und die Kombination aus dem neuen Modell und dem gewachsenen Händlerlets bringt dann eben den Erfolg. Und ich hatte ja die Typ D angedeutet, dass die zwar gut angekommen ist, aber jetzt nicht so mega erfolgreich war. In den Hochzeiten lief das Modell maximal 160 Mal pro Monat vom Band. Von der Typ E im ersten Jahr allein, oder seit der Einführung im ersten Jahr allein, 2000 Einheiten gefertigt. Und im dritten Jahr liegt der Gesamtjahresabsatz bei 32.000 Einheiten. Das heißt, während die Typ A am Anfang 160 Mal pro Monat gefertigt wurde, sind wir bei der Typ E dann bei über 2000 Einheiten pro Monat. Und das ist natürlich ein riesiger Sprung, ne? Riesiger Sprung. Wir haben das verzehnfacht. Und damit so den ersten Punkt von Honda im modernen Motorradmarkt gesetzt.
Wobei das krass ist, ne? Also wenn ich mich richtig erinnere, war ja, ich meine, das war dann ein paar Jahre davor, aber als wir auch über die Entwicklung, Nachkriegsentwicklung in Deutschland gesprochen hatten, hatte BMW, glaube ich, im ersten Jahr maximal 30.000, nee, wenn überhaupt, oder war das Simson, 30.000 abgesetzt und du sagst jetzt, die machen das ja fast schon im Monat. Das ist halt schon mal eine richtige Ansage.
Ja, also 32.000 Einheiten pro Jahr und 2.000 Einheiten, okay. 2.100 Einheiten pro Monat. Ne? Also,
okay, dann relativiert das so ein bisschen, weil sonst hätte ich gedacht so, wow, okay, krass.
Genau, auf jeden Fall ein großer Shit und der sorgt dann dafür auch, dass 1952 mit der ersten Fabrik in Shirako in der Präfektur Saitama die erste wirklich große Produktionsstätte von Honda gebaut wurde. Du hattest ja vorhin noch gefragt, okay, an welchem Standort sind die denn? Also wirklich die erste große Infrastruktur, Produktionsinfrastruktur gibt es dann erst ab 1952. Wir sind jetzt quasi Mitte der 50er Jahre, das erste Motorrad ist gebaut und die Expansionsgedanken sind ja schon seit längerer Zeit auf dem Tisch. Spätestens mit dem Modell Typ A kam ja da die Überlegung, dass wir in Form von Honda international expandieren wollen. Und 1956 reisen dann Honda und Fujisawa nach Europa, um sich Inspiration für die nächsten großen Schritte in der Honda-Modellpalette zu holen. Und jetzt wieder die Frage an dich. Du hast ja quasi das Thema jetzt vor kurzem erst recherchiert. Was meinst du denn, mit welcher Idee die dann nach Japan zurückkehren und was der nächste große Wurf von Honda wird?
Boah, das ist schwer zu sagen. Weil ich hätte jetzt so verschiedene, also so, wir kennen ja dann irgendwann auch, aber das war halt viel, viel später, das Aufkommen der sportlichen Motorräder dort. Gleichzeitig weiß ich, dass ich in der History auch recherchiert habe, dass ja Motorsport hier in der Nachkriegszeit schon ein großes Ding war für die einzelnen Herstellern. Vielleicht war es aber doch nochmal so diese technische Raffinesse, wir reden über Kardan oder sonst was, was sie da mitgenommen haben. Oh, ich habe so viel Gedanken, weil wenn wir jetzt, aber da waren sie wahrscheinlich nicht, in die DDR gingen, da ging es ja dann vor allem darum, sehr kostengünstige, aber stabile Dinge an den Markt zu bringen. Also ich habe gar keine Idee.
Mit der letzten Idee liegst du aber tatsächlich goldrichtig, denn 1956 auf dieser Reise wird quasi der Grundstein gelegt für das erfolgreichste Zweirad weltweit aller Zeiten, und zwar für den Supercup C100. Vorgestellt 1958 ist das ein Roller, sage ich jetzt mal, der eine ganz andere Zielgruppe ansprechen soll als die Motorräder bisher. Der Marschbefehl in Anführungsstrichen für dieses Motorrad lautete von Soichiro Honda: baut ein Motorrad, mit dem deine Frau einverstanden ist. Also die Idee ist weg von diesem krawalligen, von diesem eigentlichen Motorrad. Es soll was Praktisches sein, es soll einfach sein, du sollst es einfach bedienen können. Du musst sauber quasi von A nach B kommen können, du musst es mit dem Rock fahren können. Also niedriger Einstieg, und wenn du dir das Modell anguckst, das sieht jetzt nicht aus wie eine Simson-Schwalbe, aber so diese Form, diese praktische Form, die diese beiden Modelle quasi einen, der Grundgedanke, den sieht man da eben tatsächlich auch. Wir haben einen kleinen Hubraum, 50 Kubikzentimeter Einzylindermotor, allerdings in diesem Fall Viertakt. Und was halt hier auch ist, es gibt eine automatische Fliehkraftkupplung. Bedeutet, man kann das Ding 3 Gänge schalten, ohne die Kupplung zu betätigen, und man schaltet es eben über die Füße. Also dadurch halt sehr, sehr einfach auch für Motorrad-Einsteiger zu bedienen. Der S-förmige Durchstieg, also quasi dieser niedrige Bereich zwischen Sitz und Lenker, sorgt dafür, dass du halt einfach auch als Frau mit Rock da super einfach auf und absteigen kannst. Bedient natürlich auch alte Leute genauso. Es ist gut verkleidet. Du hast Luftschutz, also quasi Wetterschutz ein bisschen. Du hast einen im Kasten gebetteten Antriebsstrang, also du hast keinen Dreck durch Kette oder Schmutz und fliegendes Öl oder irgend sowas, und damit einfach ein super praktisches Fahrzeug für den allgemeinen Japaner, ne? Oder für den allgemeinen.
Also ich finde, die Ähnlichkeit sozusagen zur Simson ist schon in einer gewissen Form gegeben. Ja, also genau. So allein von dem Einsatzweg, du den benennst, natürlich sahen die irgendwie anders aus, aber dieses Geschwungene und vor allem dieser schöne Knieschutz, nenne ich es mal, der halt verhindert, dass da von vorne was gegenkommt, den sehe ich schon brutals naheliegen.
Ja, ist tatsächlich so. Und jetzt kommen wir aber tatsächlich mit dem Potenzial auch zurück zu der Zahl, die du vorhin genannt hast. Denn dieses Modell erhöht den Verkaufsdruck, in Anführungsstrichen, oder das Verkaufspotenzial wieder um Faktor 10. Und Fujisawa beziffert die möglichen Verkaufszahlen auf 30.000 Einheiten, und diesmal aber pro Monat. Und dass sich das Modell entsprechend positioniert hat, das hatte ich schon angedeutet, es wird eines der erfolgreichsten oder das erfolgreichste Zweirad überhaupt. Die Geschichte des Supercup erzählen wir aber noch ein bisschen später weiter, denn du hast ein anderes Thema angerissen, was zu dieser Zeit auch sehr, sehr wichtig wird und Teil der Grundphilosophie und Honda-Entwicklungsstrategie ist, und das ist der Motorsport. Bis Ende der 50er Jahre waren quasi europäische Motorräder state of the art. Also nichts hat irgendwie darauf hingewiesen, dass man sich nach Japan orientieren sollte, um ein Motorrad zu kaufen. Ne? Es gab in Europa starke Marken, in Großbritannien, es gab sie in Deutschland. Die Modelle wurden gut verkauft und waren auch im Rennsport erfolgreich. Und die Gene, die rennsportlichen, die hatten wir ja bei Soichiro Honda schon. Und er beschließt jetzt Ende der 50er Jahre auf die Isle of Man zu gehen, was damals ja Teil der Motorrad-Weltmeisterschaft ist. 1959 treten sie dort das erste Mal an, und zwar mit gleich 5 Fahrern. Die Maschine ist die RC 142 und 125 Kubik Zweizylinder mit doppelter obenliegender Nockenwelle und 4 Ventilen pro Zylinder, 18 PS Leistung und das bei unglaublichen 13.000 Umdrehungen pro Minute. 1959, so ein hochgezüchteter Zweitakter. Also richtig, richtig wild. 1960 gibt es dann den zweiten TT-Start, damals das erste Mal mit einem 250er Motorrad. Da zeigt sich dann schon auf, dass Honda mehr oder minder im Rennsport angekommen ist. Ne? Also wir wissen, TT-Kurs super lang, super anspruchsvoll. Wir haben schon sehr oft drüber geredet. Und im zweiten Jahr dort belegt Honda die Plätze 4, 5 und 6 in der 125er-Klasse und die Plätze 4 und 6 in der 250er-Klasse. Und ab 1961 geht es dann richtig, richtig los. Honda gewinnt beide Klassen, 125er und 250er. Tom Phillips die 125er mit der RC 143 und Mike Hailwood, eine Motorsportlegende, die hier geboren wird, gewinnt die 250er-Klasse auf der RC 162. Und es war eine absolute Sensation, dass dieser japanische Hersteller quasi die europäische Konkurrenz düpiert. 1962 wieder TT-Sieg, wieder Erfolg für Honda. Und richtig, richtig wild wird das dann aber 1966. Da kommt dann die RC 166. Das vielleicht verrückteste Rennmotorrad, das jemals gebaut wurde. Ein 250 Kubik Sechszylinder, 24 Ventile, 4 obenliegende Nockenwellen. Der Motor dreht 18.000 Umdrehungen und leistet über 60 PS. Und das aus einem Viertel Liter. Und wenn du das hochrechnest, ne, das ist eine Literleistung von 240 PS. Das ist quasi weit über dem, was heute aktuelle Superbikes haben. Und geht schon so in die Richtung, was MotoGP hatte vor, sagen wir mal, 10 Jahren. Also richtig, richtig wild. Und Mike Hailwood dominiert die 250er-Klasse, gewinnt 10 von 12 Rennen in der Saison und war einfach mit diesem Motorrad so überlegen. Und das aber nicht nur mit diesem einen Motorrad, denn Honda gelingt 1966 etwas, was nie wieder danach passiert ist. Honda gewinnt alle 5 Weltmeisterschaftstitel in den Klassen 50, 125, 250, 350 und 500 Kubik. Hat es danach nie wieder gegeben. Absolute Dominanz. 1967
Vizetitel. Ja, krass. Also auch einfach, was ein Produktportfolio die dann hatten, gell? Also so viel unterschiedliche gute Dinger dann offensichtlich zu produzieren. Und viele Hersteller gibt es ja, die auch sozusagen bei allem, wo sie an den Start gehen, irgendwann mal gewinnen. Aber halt gleichzeitig so viel Eisen im Feuer zu haben, muss man erst mal machen.
Also richtig, richtig wild. Und 1967 geht es dann nicht ganz so erfolgreich, aber sehr erfolgreich weiter. Vizetitel in der 500er-Klasse, Titel 350er und ebenfalls in der 250er-Klasse. Und dann passiert was. Und Jan, ich frage dich, was macht Honda? Was macht Honda nach dieser Erfolgsserie?
Ich warte immer noch darauf, dass du jetzt auch noch mit dem Autosport kommst, dass sie jetzt sagen, alles klar, wir haben die Motoren, die ja auch aus einer Vierrädring-Perspektive sehr beeindruckend sind, und schraubt halt 2 Räder weiter dran.
Naja, nicht ganz. Also mit dem Autothema liegst du richtig, aber das hat sich parallel dazu entwickelt, denn Honda entschließt sich mit dem Ende der 60er Jahre komplett aus der Motorrad-Weltmeisterschaft zurückzuziehen. Der Fokus
ist auch wenn es am besten ist. Taub mehr. So ein bisschen den Nico Rosberg in der Formel 1. Wir haben alles gewonnen. Tschö. Titelverteidigung ist was für Lutscher. Wir sind raus. Am Höhepunkt einfach aufhören. Die heiligen Hallen aufschrauben. Alle Plakate und Trophäen und so weiter an die Wand hängen und sagen, jo, wir haben es gerissen. Stabil. Wie kam es dazu?
Tatsächlich durch die Formel 1. Seit 1964 ist Honda auch in der Formel 1 aktiv, hat 1965 auch dort den ersten Sieg eingefahren und will sich quasi in diese Richtung mehr fokussieren. Dann ein wichtiger Punkt, mehr Fokus auf die Serienproduktion und was natürlich auch damit einhergeht, die Motorräder sind ja in Anführungsstrichen Rennsport-Prototypen. Die sind A, relativ teuer und die Anlehnung an die Serienproduktion relativ weit entfernt. Also Honda wird quasi über die Geschichte immer viel, was aus dem Rennsport entwickelt wird, in die Serie bringen, aber in abgewandelter Form, teilweise erst deutlich später, wenn es in Anführungsstrichen richtig ausentwickelt ist. Und zu diesem Zeitpunkt entscheidet sich Honda eben zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf die Serie, wir fokussieren uns auf das Thema Auto und ziehen uns aus dem Rennsport zurück. Und damit kann man aber so einen kurzen Zwischenschnitt machen und fragen, okay, was bleibt denn von dieser Ära? Und man kann ganz klar sagen, Honda hat technisch die Grenzen des Machbaren im Motorsport damals verschoben. Die hochdrehenden Mehrzylindermotoren, die ausgefeilte Ventilsteuerung und die Leichtbauweise, all das setzte einfach Maßstäbe. Und es hat natürlich einen großen Vorteil, denn das Honda-Image hat sich durch diese Aktivitäten und vor allem das Image japanischer Motoren da fundamental verändert. Nach 1966 konnte niemand mehr behaupten, japanische Motoren, da seien irgendwie technisch rückständig, und Honda hat natürlich auch technisch vom Rennsport profitiert. Ich habe das gerade schon angedeutet. Auch wenn die Erkenntnisse jetzt nicht direkt den Weg in die Serienproduktion finden, die Erfahrungen sind natürlich nach einem Jahr Rennsport enorm, und das war auch so ein bisschen ein Mantra von Soichiro Honda, der eben gesagt hat, ein Jahr Rennsport ist für uns so viel wert wie 5 Jahre Labor und Testarbeit. Also da ist quasi Praxis schlägt die Theorie angesagt, und es war für ihn immer eine wichtige Basis. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Motorsport und Motorräder quasi technisch ausentwickelt, aber was ist denn jetzt in Anführungsstrichen die Cashcow? Welche Modelle verkauft denn Honda dann damals gewinnbringend am Markt, um sich zum Weltmarktführer aufzuschwingen?
Also ich vermute, weil man das ja immer so ein bisschen vergisst, dass sie natürlich ihr Kerngeschäft schon weiter in Asien haben. Und da waren das ja immer die kleinen Dinger. Und die bauen ja bis heute irgendwie auch Roller und so weiter. Und weil du es vorhin gesagt hast, ich habe den Namen schon wieder vergessen, von diesem Superhero oder wie auch immer der da hieß, Superstar, Supercup, Club, bla bla bla, dass wahrscheinlich das die Evolution ist, oder? Weil ein paar Jährchen sind ja noch hin, bis sie, so zumindest nach meinem Wissen, die absoluten Kassenschlager nach Europa bringen.
So sieht das aus, aber du irrst dich zumindest, was die Märkte angeht. Also der Supercup 100 ist auf jeden Fall das Modell, das jetzt absolut zum Kassenschlager wird. Das kleine Motorrad entwickelt sich eben zum erfolgreichsten motorisierten Fahrzeug der Geschichte. Und die Frage, was diesen Supercup so besonders macht, die hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen in dieser technischen Beschreibung umrissen. Ne? Der Supercup war das Ergebnis der Visionen von Soichiro Honda und Takeo Fujisawa, dass ein Motorrad geschaffen werden soll, das jeder fahren kann, das extrem zuverlässig und sparsam ist, das einfach zu bedienen ist und sich einfach auch jeder leisten kann. Also wirklich ein Massenmotorrad. Und mit diesem geht es jetzt quasi auch auf den internationalen Markt, denn das Motorrad ist das perfekte Alltagsfahrzeug auf dem japanischen Markt, wird dort quasi als Standardfahrzeug von allen mehr oder minder verwendet. Zeitungszusteller, Postboten, Lieferanten, Pendler nutzen das gute Ding. Und jetzt soll dieses Fahrzeug auch das werden, das den amerikanischen Markt erobert. Und das ist ein riesen Ding, denn 1959 gründet Honda in Los Angeles die American Honda Motor Company. Und das ist deshalb ein Riesending, weil der amerikanische Markt natürlich damals von Marken wie Harley-Davidson dominiert wurde oder von Harley-Davidson dominiert wurde und britische Hersteller wie Triumph, BSA oder vielleicht auch Norton da den Markt noch ergänzt haben. Und wichtig zu wissen ist, dass damals die Motorradszene in den USA einen ganz schwierigen Ruf hatte. Es gab so dieses wirkliche Outlaw- und Rocker-Image. Ne? Motorradfahrer waren eher so die Rebellen und wurden in Anführungsstrichen auch so dargestellt. Es gab Filme wie The Wild One mit Marlon Brando von 1953, die quasi dieses Image gepflegt haben. Und es gab die sogenannten Hollister Riots 1947, bei der betrunkene Motorradgangs eine ganze Kleinstadt terrorisiert haben. Und dieses Bild von Motorradfahrern geistert eben durch die Köpfe der Amerikaner, und Motorradfahren gilt als gefährlich und als Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Und in diesem Umfeld will nun Honda den kleinen, niedlichen 50-Kubik-Roller bzw. diese 50-Kubik-Motorrad verkaufen. Und die Frage ist, wie soll das funktionieren? Hast du eine Idee, wie sie also, das gemacht haben?
Wenn sie in den USA sind, weiß ich nicht. Boah. Ich hätte jetzt gesagt, das erste ist Sex Sells in den Amis, aber ich würde sagen, das ist jetzt keine Eigenschaft oder keine Marketingstrategie, die ich jetzt unbedingt Honda zuschreiben würde.
Und auch nicht ganz zu den Amerikanern erpresst. Die sind ja sehr, sehr, auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr prüde. Waren sie damals zu der Zeit wahrscheinlich noch mehr.
Stimmt.
Aber es ist wieder Takeo Fujisawa, der eine absolut geniale Idee hat und sich überlegt, hey, wir sprechen natürlich nicht die normalen Motorradkunden an. Wir adressieren überhaupt gar nicht Harley-Fahrer und Co., sondern wir erschließen eine völlig neue Zielgruppe und einen völlig neuen Markt. Normale Menschen, Familien, Frauen, Studenten, Menschen, die sich sonst nie getraut hätten, ein richtiges Motorrad zu fahren. Und er startet die sogenannte You Meet the Nicest People on a Honda Werbekampagne mit Grey Advertising, die sich zu einer legendären Motorrad-Werbekampagne entwickelt und wirklich den Pudelskern trifft, den Zahn der Zeit. Ich habe dir auch gerade die Anzeige dazu geschickt. Denn auf diese Anzeige, auf denen die Honda Supercup Motorräder beworben werden, sind natürlich keine Rocker in Lederjacken, sondern es sind einfach ganz normale, sympathische Menschen. Es ist eine Mutter mit Tochter, ein junger Mann mit Hund, die Dame, die auf dem Rückweg vom Shoppen ist und sogar der Weihnachtsmann fährt auf der Anzeige Honda und alle sind lächelnd und fröhlich und super glücklich auf den kleinen Bikes und das fruchtet tatsächlich unvorstellbar gut auf dem amerikanischen Markt.
Also es ist auch geil, wundert mich eigentlich überrascht, weil es fängt hier an, ich lese mal überhaupt, Michel schickt mir die ganzen Bilder, die werdet ihr mit Sicherheit auch auf dem zugehörigen Instagram-Post zu dieser Folge finden, weil die sind auch einfach sehenswert, sowohl die Modelle als halt auch eben zum Beispiel diese Anzeige. Und die Bilder als solches sind natürlich schon unfassbar witzig. Ich weiß nicht, warum auf einmal so ein riesengroßer blonder Hund da drauf sitzt auf dem Ding, neben dem Weihnachtsmann. Aber auch der Text. Maybe it's the incredible low price or the fact it doesn't gulp gas, just zips it. 200 miles to the gallon. Also übersetzt, vielleicht ist es der niedrige Preis oder einfach der Fakt, dass es nicht Benzin schluckt,
bechert,
sondern
ja,
einfach
ja,
nur, genau, sondern einfach nur kleine Schlückchen nimmt. Und da denke ich mir, krass, also so wie ich die Amis heute einschätze, juckt es die ja eigentlich mal gar nicht als Kaufargument. Und überrascht mich auch zu der damaligen Zeit. Aber offensichtlich scheint es ja funktioniert zu haben. Auf jeden Fall dieser Werbetexter, der sollte einen Buchpreis oder was auch immer bekommen, weil das ist sensationell geschrieben.
Absolut. Und ich hatte ja schon angedeutet, es funktioniert riesig. Das Motorrad kostet zur damaligen Zeit $250. Also ist wirklich überschaubar und spricht eben auch die Leute an, die sich sowas in Anführungsstrichen leisten können sollen. Also Studenten, junge Familien etc. Es ist Zweitfahrzeug für die Ehefrau vielleicht. Also ein Zusatzgimmick. Und das Ding schlägt wirklich ein wie eine Bombe. Ich hatte gesagt, 1959 wird American Honda Motor gegründet. In den ersten 6 Monaten verkauft die Firma gerade 170 Einheiten. 1960 sind es 2500. 1962 40.000 Einheiten in den USA. Und bis zum Ende des Jahrzehnts 1970 hat Honda 500.000 Einheiten in den USA verkauft. Das ist aber nicht nur der Supercup, dann spielen eben auch schon Modelle wie die CB57 eine Rolle und sorgt aber auch dazu, dass Honda in der Zeit zum weltgrößten Motorradhersteller aufsteigt und am US-Markt dann einen Anteil, einen Marktanteil von 50-60% hat. Weltweit ca. 2,3-2,5 Millionen verkaufte Einheiten. Also ein Riesending, die Supercup, das Zug fährt und verkauft sich eben millionenfach, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, in Südamerika, in Afrika, in Asien. Überall wird die Supercup das Synonym für bezahlbare und zuverlässige Mobilität. Und das ist auch heute noch so. Die Supercup wird bis heute produziert. In vielen asiatischen Ländern ist sie immer noch das Standardfahrzeug. Und in Vietnam zum Beispiel, jetzt halte ich fest, gibt es schätzungsweise 40 Millionen Motorräder. Ein Großteil davon sind eben Supercups oder Kopien davon. Also absolut krass. Durchschlagend.
Aber was ich mal kurz reingehen möchte, ich habe parallel dazu nämlich auch was recherchiert. Wir haben es ja eben gesagt, diese Supercup 1959 245 US-Dollar. Jetzt stelle ich mal die Frage zurück. Was glaubst du, wäre das heute wert?
Das sind wahrscheinlich so $1,500 max.
Nee, ist mehr. Also laut inflationhistory.com, ein Rechner, der das quasi umrechnet in den Realwert, 245 US-Dollar aus dem Jahr 1959 wären heute $2,698. Also schon eine ganz schöne Menge. Es hat sich seither verelfacht. Ich habe das jetzt auch noch double-checked mit Gemini, also der KI. Auf jeden Fall schon 245, klingt nämlich so richtig, ja, Peanuts, aber war damals günstig, wenn du heute einen Moped für 2.500 Euro kaufst, aber jetzt auch nicht super billig.
Ja, das, also es ist auf jeden Fall, wenn man es quasi mit dem heutigen Standard verkauft, du kaufst heute nicht so ein vielseitiges Motorrad für 2.500 Euro. Das muss man halt dazu sagen, ne? Also kriegst du nicht. Nicht mal einen Baumarktroller kriegst du in dem Bereich. Also das ist schon, wenn man das wirklich so rechnet, ist das schon ein Riesending. Und der Erfolg zeigt sich aber auch, ne? Es geht eben international steil und ist bis heute mit über 100 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste Fahrzeug. Zum Vergleich, der VW Käfer ist das meistgebaute Auto mit einer Plattform und kommt in Anführungsstrichen gerade mal auf 21 Millionen Einheiten. Also ja. Faktor 5 dazwischen, richtig, richtig krass. Das Vermächtnis ist eben, dass der Supercup Honda massiv dabei unterstützt hat, der größte Motorradhersteller zu werden. Und wir haben das Thema schon angesprochen. Was meinst du denn, wo dieser Massenroller sich denn sonst noch super gut als erfolgreiches Einstiegsprodukt positioniert und verkauft?
Südeuropäische Länder.
Auch, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Erst ein bisschen später, denn es ist Deutschland. In Deutschland
Ach was.
Wird Ende der 1950er zwar schon Motorrad oder Honda verkauft, allerdings bis zu dem Zeitpunkt nur über unabhängige Importeure und in kleinen Stückzahlen. Und am 2. Juni 1961 beginnt mit der Gründung der European Honda Motor Trading GmbH in Hamburg die europäische Geschichte von Honda. Und warum in Honda? Und warum in Hamburg? Zum einen ist Hamburg eine wichtige Hafenstadt. Die Motorräder kommen natürlich per Schiff aus Japan. Und zum anderen, und das ist eben hier der entscheidende Punkt, ist Deutschland damals schon ein großer und wichtiger Motorradmarkt in Europa. Ne? Wir hatten die relevanten deutschen Marken schon angesprochen. Und Honda will sich natürlich hier positionieren. Die Startbedingungen sind aber tatsächlich schwierig, denn in Deutschland boomt zwar das Wirtschaftswunder, das allgemeine Interesse ist aber schon so auf dem abnehmenden Ast, denn es gibt natürlich jetzt schon die ersten Autos und die Zweiradmobilität nicht mehr ganz so attraktiv. Und grundsätzlich gibt es ja eben in Deutschland natürlich schon eine starke Motorradindustrie. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Bis zu dem Zeitpunkt, Anfang der 60er Jahre, ist Honda ja noch relativ unbekannt international. Wir sind ja erst zum Beginn der Motorsport-Ära und der Erfolgsära. Und die Skepsis ist noch relativ groß gegenüber diesen exotisch anmutenden Motorrädern. Vor allem die hochdrehenden Viertaktmotorräder oder die hochdrehenden Viertaktmotoren ist man in Deutschland ja nicht gewohnt. Und die Frage stellt sich natürlich auch, was ist denn, wenn die Dinger kaputt gehen? Wo kriege ich Ersatzteile her? Wie ist das denn geartet, wenn ich mir so eine Honda kaufe? Doch Honda hat an der Stelle direkt zwei große Asse im Ärmel. Sie ziehen zum einen den Joker der hohen Zuverlässigkeit. Das haben sie ja in Anführungsstrichen mit ihren Motorrädern schon erarbeitet und bewiesen. Und sie verfolgen die gleiche Strategie in Deutschland wie in den USA. Man fängt relativ günstig mit kleinen Motorrädern an, eben Supercup-Kategorie, und setzt auf die Entwicklung des starken Händlernetzes. Honda baut systematisch das Netz von autorisierten Händlern aus, schult diese, unterstützt sie auch mit Marketing und Ersatzteilen. Und für Soichiro Honda ist ganz klar der verantwortliche Noboru Okamura und Wolfgang Murmann, endlich mal ein einfacher Name, die quasi das Europa- und Deutschland-Geschäft verantworten, haben eine Maßgabe, und das ist die Eroberung des europäischen Marktes. Entsprechend geht es dann auch Schlag auf Schlag. 1962 folgt die Niederlassung in Benelux. 1963 wird Frankreich eröffnet. 1965 kommt Großbritannien. Und bis heute gibt es allein in Deutschland 300 Mitarbeiter bei Honda, also quasi Honda Deutschland. Die haben ja auch eine Akademie in Erlensee und so ein Kompetenzzentrum und weit über 200 Händler bei uns auf dem deutschsprachigen Markt. Wir sind also quasi in der Hochphase und die Honda-Präsenz in Deutschland wächst. Und hierbei helfen natürlich auch die bereits angesprochenen Erfolge im Rennsport. Es gab ja damals auch in den 50er Jahren im Motorsport oder im Automotorsport den geprägten Slogan Win on Sunday, Sell on Monday. Und als Weltmeister der Honda ja dann ab Mitte der 60er Jahre ist, verkauft es sich natürlich deutlich einfacher Motorräder. Und was dann noch kommt, es gibt ikonische Modelle, die zu der Zeit auf den Markt kommen. Sagt dir noch Honda Monkey was?
Ja, also das ist ja wohl klar.
Das ist ja wohl klar. Und die Geschichte der Honda Monkey ist dir aber mit Sicherheit nicht so wirklich klar. Denn
nee, nicht so wirklich.
Dieses Modell, man munkelt, dass das Honda Monkey heißt, weil es einfach ein sehr winziges Motorrad ist und die Erwachsenen einfach aussehen, als wären sie Affen, die auf dem Ding sitzen, wenn sie unterwegs sind. Und das Motorrad wurde auch ursprünglich eher für Kinder entwickelt, und zwar in japanischen Vergnügungsparks Anfang der 60er Jahre. Da wurde die Honda Monkey so als Motorrad entwickelt, um in diesen Parks von A nach B zu kommen und den Kindern da so ein bisschen Spaß zu bieten. Und das Motorrad kam, als es dann 1962 unter anderem auf der Messe in Frankfurt vorgestellt wurde, aber so gut an, dass man sich eben bei Honda dann dazu entschieden hat, okay, wir bauen das in Serie. 1963 kam es dann auf den Markt und war dann einfach auch ein durchschlagender Erfolg. Und was zu der Zeit auch noch dazu kommt, ist die Honda CB72 Dream Supersport. Gebaut von 1960 bis 67, trägt dieses maßgeblich zum Aufstieg Hondas zum Weltmarktführer bei und ist damals wirklich ein pures Sportmotorrad. Die ist die erste Honda-Sportmaschine mit einem Rohrrahmen. Vorher hat man ja nur diese Blechschale, ne, diesen Blechrahmen, trug eine Teleskopgabel, hatte vorne eine Duplex-Trommelbremse, also das war damals schon was sehr, sehr Sportliches. Der Motor leistete um die 25 PS, die letzte Version dann 28, und was total verrückt war damals in der Mittelklasse, es gab eben Anfang der 60er sogar schon einen E-Starter. Also damals ganz, ganz weit vorne und war wirklich ein bezahlbares Motorrad, ein sportliches Motorrad. Und dieses CB steht eben auch für Clubman Race, hieß das, glaube ich.
Krass, also sieht ja null sportlich eigentlich aus. Also
ja, aus heutiger Perspektive natürlich, ne?
Ja.
Also aus heutiger Perspektive ist das natürlich, wie soll ich sagen, ein klassisches Motorrad, ne? Es hat so diesen Modern Classic Style, aber es ist damals natürlich ein Riesenwurf. Und jetzt kommen wir aber, während hier die Modelle aus dem Boden sprießen, zu dem Thema, was du vorhin schon mehrfach angedeutet hast. Denn während Honda Anfang der 60er Jahre richtig Gas gibt und ab 1964 mit einer Produktionskapazität von über 1 Million Motorrädern pro Jahr der größte Motorradhersteller der Welt ist, arbeiten Technik-Mastermind Soichiro Honda und Strategie-Gott Takeo Fujisawa bereits am nächsten großen Coup. Und du hast es jetzt schon mehrmals angedeutet, was wird denn jetzt als nächstes wohl vom Bandrollen in
ist das dann die Feuerklinge?
Nein, viel zu früh. Nein,
oh Mann, jetzt habe ich mich wieder geoutet als Opfer. Ja, was ist es dann?
1963 stellt Honda die ersten Autos vor. Und zwar den T360, einen Pickup-Truck und den S500, einen Roadster, einen Sportwagen, Cabrio. Und das ist aber für Honda auch wieder eine relativ schwierige Angelegenheit. Die ersten Hondas sind klein, sparsam und interessant, so als Grundkonzept, aber am Anfang noch nicht so besonders kommerziell erfolgreich. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Die japanische Regierung will zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht, dass Honda in den Automarkt einsteigt. Es gibt damals schon Mazda, es gibt Toyota und Nissan ist damals auch schon am Start. Und die japanische Regierung will eigentlich den Automarkt konsolidieren und schreibt Honda mehr oder minder vor, nee, ihr baut Motorräder, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, den Automarkt verschließen wir für euch. Und Honda ist aber zu dem Zeitpunkt einfach stur, führt seine Autoprojekte in Anführungsstrichen weiter fort und 1972 kommt es dann quasi zum großen Durchbruch und das ist der Honda Civic und der Durchbruch gelingt aber mehr oder minder auf dem amerikanischen Markt, weil da dieses Auto quasi zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir sind in der Energiekrise, wir sind in der Phase, in der teure, spritschluckende Autos überhaupt gar nicht gefragt sind und der amerikanische Markt ist noch unter einer besonderen Prämisse, denn 1970 verschärft die US-Regierung mit dem Clean Air Act die Regelungen für Emissionsgrenzwerte. Die amerikanischen Hersteller GM, Ford, Chrysler jammern, dass eigentlich das, was da gefordert wird, unmöglich ist. Und dann kommt Honda mit dem kleinen Civic und dem CVCC-Motorenkonzept, das für Compound Vortex Controlled Combustion steht, und reißt einfach problemlos ohne Katalysator diese Grenzwerte, also unterbietet sie problemlos. Und das Verrückte an der Geschichte ist, das Auto braucht auch extrem wenig Sprit und ist mit einem Preis von $1,400, das sind heute so im Vergleich zu damals circa 10.000 bis 11.000 Dollar Kaufpreis, liegt es halt einfach weit unter dem, was die amerikanischen Marken damals abrufen für Fahrzeuge. Es ist billiger, es ist sauber, es braucht keinen Katalysator, düpiert technisch die Automobilindustrie in den USA und sorgt damit für den Durchbruch von Honda auf dem amerikanischen Markt. Wird dann noch durch den Honda Accord, der 1976 folgt, getoppt und sorgt eben dafür, dass der Accord zum meistverkauften Auto in den USA wird. Also auch da an der Stelle der Durchbruch im Automobilsektor für Honda in den USA.
Also nicht nur richtiges Auto zur richtigen Zeit. Damals in den 60ern war das natürlich noch nicht so relevant, aber ich meine, den Civic, den kennt halt jede Sau. Nicht dann zuletzt durch, ich habe es vorhin schon gesagt, Fast and the Furious, die Computerspiele Need for Speed, wo das jeder erstmal nachgebaut hat. Und ich habe parallel auch das Auto nochmal gegoogelt. Es ist unter den Top 10 der geilsten Karren, die jemals bei Pimp My Ride gepimpt wurden. Das nur mal als kleiner Side-Fact, wollte ich nochmal mit reingeben. Also ein Auto, das so viel Geschichte hätte, dass wir fast eine ganz eigene History-Folge dazu machen könnten. Gott sei Dank haben sie es rausgebracht, weil ich verbinde damit echt ganz schön viele so Kindheitserinnerungen von wegen krasser Civic, schwarze getönte Scheiben, Neonbeleuchtung unten drunter. Der Traum von Petrolhead Jan als Jugendlicher vielleicht.
So sieht das nämlich aus. Und wir sind aber jetzt in Anführungsstrichen Ende der 70er Jahre angekommen. Und auch auf dem Motorradmarkt ist wieder viel Bewegung drin. Wir reden jetzt natürlich wieder über Motorräder. Diese Civic-Etappe war nur so ein kurzer Schwenk in den Automobilbereich, weil es einfach für Honda auch eine große, große Rolle spielt. Und jetzt geben wir aber wieder im Motorradbereich richtig Gas. Und das tut tatsächlich auch Honda. Denn 1968 kommt die CB57 vor. Und dieses Motorrad ist ein Bike, das einfach die gesamte Branche verändern wird. Es ist das erste in Serie produzierte Motorrad mit einem Vierzylinder-Reihenmotor und einer obenliegenden Nockenwelle. 736 Kubik Hubraum, 67 PS, Höchstgeschwindigkeit von über 200 km/h. Und jetzt, das war damals absolut sensationell, vorne mit Scheibenbremse. Die CB ist damit nicht das schnellste Motorrad ihrer Zeit, auch nicht das leistungsstärkste und nicht das sportlichste, aber es ist einfach das kompletteste, das vollkommenste. Sie hat genug Leistung, ist zuverlässig,
bietet Komfort. Die asiatische GS zu der Zeit, kann man quasi sagen.
Für den sportlichen Motorradfahrer. Verbindet moderne Technik und das Ganze zu einem bezahlbaren Preis und ist in Anführungsstrichen so das erste Superbike für die Masse. Setzt damit sprichwörtlich einen neuen Standard und alle anderen Hersteller müssen hinterherziehen. Vierzylindermotoren werden zum neuen Normal in der Mittel- und Oberklasse und du hast es gerade angedeutet, die CB57 begründet damit eine ganz eigene Kategorie und zwar die der japanischen Universalmotorräder. Nicht zu sportlich, nicht zu tourig, sondern ein bisschen was von allem und vor allem in allem gut. Und das ist quasi so ein Erfolgsgarant, diese CB-Reihe Anfang der 70er Jahre. Und da gibt es dann auch bei Honda eine ganz, ganz große Änderung. 1973 ziehen sich Soichiro Honda und Takeo Fujiwara aus dem Geschäft zurück und übergeben die Gesamtverantwortung an Kiyoshi Kawashima. Den hatten wir ja schon mehrmals hier erwähnt. Das ist der junge Mann, der 1948 direkt nach der Uni zu Honda gegangen ist und hat halt quasi mächtig, mächtig Karriere gemacht. Einer der ersten Mitarbeiter. Und jetzt ist er eben Honda Gesamtverantwortlicher und muss sich direkt großen Herausforderungen stellen. Der Motorradmarkt entwickelt sich nämlich, stagnierend will man sagen. In den USA und Europa sind die meisten Menschen, die irgendwie ein Interesse an einem Motorrad haben, inzwischen versorgt. Und das explosive Wachstum, von dem Honda in den 60er Jahren profitiert hat, ist jetzt nun leider vorbei. Und es geht aber trotzdem Schlag auf Schlag weiter. Denn man versucht natürlich da sich weiter auszudiversifizieren, neue Modelle auf den Markt zu bringen. 1975 kommt zum Beispiel die erste Goldwing. Auch ein ikonisches Motorrad aus der Honda-Modellpalette, damals als GL1000, noch mit einem Vierzylinder-Boxermotor. Und dieses erste Modell trifft noch nicht ganz so den Nerv der Zeit, ist noch vor allen Dingen für den amerikanischen Markt zu unkomfortabel, noch nicht touristisch genug. Und das wird sich aber tatsächlich ändern. Irgendwann folgt dann der Sechszylinder und der wird dann tatsächlich der Inbegriff des amerikanischen Touring-Bikes und ist auch heute, über 40 Jahre nach der Einführung, immer noch im Programm. Natürlich mit vielen verschiedenen Evolutionsstufen. Und eine ist tatsächlich auch eine Honda-Innovation, denn 2006 wird die Honda Goldwing das erste Motorrad mit einem integrierten Airbag. Also da auf jeden Fall schon Alarm am Start. Ein Modell geschaffen, das halt wirklich über die gesamte Historie bis heute durchgehalten hat. Und es ist aber nicht nur Honda, die zu dieser Zeit richtig, richtig Gas geben, sondern der Wettbewerb, vor allen Dingen unter den japanischen Herstellern, wird immer heftiger. Und es gibt so Ende der 70er, Anfang der 80er, den sogenannten Motorcycle War. Da bieten sich Honda und andere japanische Hersteller einen großen Schlagabtausch und kämpfen quasi um die Vorherrschaft. Und Anfang der 80er Jahre gibt Kiyoshi da richtig, richtig Vollgas und startet eine beispiellose Produktoffensive und präsentiert innerhalb von 18 Monaten 80 neue oder überarbeitete Modelle auf dem Markt. Das ist quasi mehr als die gesamte Konkurrenz. Gibt richtig Gas, steigert die Marketingausgaben und parallel dazu werden die Kosten für die Honda-Modelle gesenkt. Also richtig, richtig Alarm auf dem Markt und das zahlt tatsächlich auch auf Honda ein. Honda setzt sich in Anführungsstrichen durch und ist seitdem mehr oder minder unangefochtener Führer an der Spitze der Motorradhersteller. Und es gibt einen anderen Bereich, an dem Honda zu dem Zeitpunkt wieder die Spitze übernimmt. Und du hast es vorhin angedeutet, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Was heißt, wo sind wir jetzt?
Jetzt sind wir hoffentlich bei der Fireblade, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe. Oder mache ich mich schon wieder peinlich?
Wir sind quasi an der Ursprungsstunde der Fireblade, aber noch nicht ganz bei der Fireblade. Denn 1979 wagt Honda wieder den Sprung in die Motorrad-Weltmeisterschaft und macht was ganz Verrücktes. Zu der Zeit 500er WM. Zweitakt,
ja.
Zylinderzahl auf 4 festgeschrieben und Honda versucht tatsächlich mehr oder minder das Unmögliche und versucht mit einem Vierzylinder, Viertaktmotor gegen die Zweitaktmotoren anzustinken. Super schwierig, weil die Leistungsausbeute bei den Zweitaktmotoren einfach deutlich höher ist. Und was machen die? Die bauen halt einfach ein verrücktes Motorrad mit Ovalkolben. Super Hochdrehzahlmotor, allerdings nicht erfolgreich. Also es wird relativ schnell klar, mit dem Viertaktkonzept kommen sie nicht in Siegchancen. Wir werden aber von diesem Konzept später noch was hören. Was machen sie? 1981 kommen sie auf den Markt mit einem Dreizylinder, Zweitaktmotor und geben ab sofort wieder richtig, richtig Gas. 1982 steigen sie wieder mit einem Werkzimmer ein. Das Motorrad ist die NS500 und die ist sofort konkurrenzfähig, gewinnt im ersten Jahr bereits einen Grand Prix und holt in der Folgesaison 1983 natürlich dann direkt den 500er Weltmeistertitel. Und das Engagement wird dann tatsächlich auch intensiviert und es wird eine Institution gegründet, die heute uns allen bekannt ist, und zwar HRC. Die Honda Racing Corporation, quasi die Entwicklungsstube, nicht nur für den Rennsport, sondern auch für viele Honda-Ingenieure, die quasi ihre Karriere im Unternehmen, im Konzern dort beginnen und dann quasi in die Serienproduktion auch abwandern. Das ist quasi, wie wir das vorhin schon angedeutet haben, so die nicht nur Talentschmiede, sondern auch die Technikschmiede für Honda. Ganz, ganz wichtiges Umfeld und es geht dann halt in Anführungsstrichen auch richtig, richtig los. 1984 gewinnt Freddie Spencer 5 der 7 Rennen, an denen er teilnimmt, stürzt dann aber leider schwer und muss die Saison mehr oder minder abschreiben. Honda wird aber trotzdem Vize-Weltmeister mit Randy Mamola und holt den Konstrukteurs-WM-Titel. Und 1985 gelingt Freddie Spencer mit Honda dann nochmal was, was es seither nicht mehr gegeben hat. Und zwar gelingt es ihm, 2 WM-Titel in einer Saison zu gewinnen. Er gewinnt sowohl den 250er-Titel und den 500er-Titel. In beiden Klassen fährt er jeweils 7 Siege ein und ist damit quasi der Letzte, dem es gelingt, mehrere WM-Titel in einer Saison zu gewinnen. Total, total verrückt. Total verrückt.
Ich sehe also ein bisschen das Konzept, was du heute noch von der schon jetzt öfters angesprochenen Isle of Man auch kennst, wo ja die Rennfahrenden auch in mehreren Klassen starten. Das ist jetzt bloß in den Weltmeisterschaften natürlich nicht mehr möglich. Das ist ja auch vom Aufwand nicht mehr abbildbar. Aber so muss man sich das wahrscheinlich damals vorstellen, dass es dann so lief. Vom einen Moped abgestiegen, aufs nächste drauf und gib ihm.
Absolut. Muss man sich so vorstellen. Ich glaube, es wäre heute einfach auch aus körperlichen Gründen bei den Leuten gar nicht mehr möglich, weil das so anstrengend ist. Die vertragliche Situation ist anders und auch die Hersteller haben quasi Verträge jetzt inzwischen mit einzelnen Klassen. Also das ist eigentlich kaum noch, ist nicht mehr zu realisieren. Und es geht dann aber in Anführungsstrichen richtig, richtig los. 1987 der nächste WM-Titel mit Wayne Gardner. 1989 gewinnt Eddie Lawson. Und die 90er Jahre werden dann quasi zum Jahrzehnt von Honda. Zwischen 1994 und 98 gewinnt Mick Doohan fünfmal in Folge die Königsklasse auf erst Rothmans und dann die erste legendäre Repsol Honda. 1999 sichert sich der Spanier Alex Crivier, ehemals Teamkollege oder Teamkollege, damals auch von Mick Doohan, ebenfalls auf der Repsol Honda den Titel. Und wie das dann in Anführungsstrichen in den 2000er weitergeht, wissen wir ja, der Valentino Rossi ist ja quasi dann der Erste, der auf der MotoGP oder in der MotoGP-Ära auf Honda den Titel gewinnt und das auch quasi mehrfach tut und da die Honda-Erfolgsgeschichte fortschreibt. Wir wollten ja aber noch über die Serienproduktion sprechen. Du hattest ja quasi die legendäre CBR Fireblade, ist schon mehrmals auf dem Programm.
Vorher, ja, die muss jetzt kommen. Katastrophe. Genau.
Vorher muss ich aber noch eines der verrücktesten Motorräder erwähnen, das im gleichen Jahr vorgestellt wurde wie die CBR, das Honda jemals gebaut wird. Ein 100.000 D-Mark Motorrad, was heute 100.000 Euro kosten würde, wenn es so in der Form auf den Markt käme, also inflationsbereinigt, und zwar die Honda NR 750. Und dieses Motorrad basiert quasi auf den Projektmotoren aus der WM-Saison oder aus den WM-Jahren Ende der 70er Jahre. Ich hatte ja die Ovalkolben angesprochen und das ist tatsächlich auch ein Ovalkolben-Motorrad. Vier Zylinder, acht Ventile, also acht Ventile pro Zylinder natürlich, zwei Pleuele, zwei Zündkerzen pro Zylinder und ein absolutes technisches Meisterwerk, Titanpleuele, Carbonverkleidung, extrem komplexe Technik, erstes Mal Einspritzanlage bei Honda und ein absoluter Meilenstein des Motorraddesigns, ganz, ganz verrücktes Ding. Natürlich nur eine Kleinserie und basierend auf eben der Motorsportentwicklung war jetzt nichts für den Massenmarkt, aber ein wichtiger Meilenstein und ein, ich sag mal, ein herausragendes Stück Technik von Honda, das damals frei verkäuflich eben war. Es war ein straßenzugelassenes Motorrad, es ist kein Sondermodell oder irgendwas, war aber damals auch eine Form von Homologationsmodell für die Weltmeisterschaft. So, und jetzt sind wir quasi auch, ich sag mal, im letzten großen Akt für Honda. 1992 eben auch vorgestellt, die Honda CBR Fireblade.
Ja, krass. Wieso dachte ich, hatte die irgendwie so viel früher in Erinnerung, weil ich irgendwie noch so, keine Ahnung, ich habe so an 80er gedacht oder so, dass es dann groß aufkam, das ganze Superbike-Thema. Aber siehst du mal, voll verkackt. Aber entschuldige, fahre vor 1992 dann erstmal mehr fertig.
Genau, also es gab natürlich schon Supersportler von anderen Herstellern, aber die Fireblade begründet quasi eine neue Kategorie von Supersportlern. Und zwar gibt es da die Philosophie von Total Control, geschaffen von Chefingenieur Tadao Baba. Der wollte quasi die Leistung von einem 1000-Kubik-Motorrad mit der Leichtigkeit einer 600er kombinieren und hat eben dann dieses Fireblade-Konzept entwickelt. Maximale Leistung, minimales Gewicht, extrem kompaktes Chassis. Handling war zu dem Zeitpunkt wichtiger als PS. Und nichtsdestotrotz war das Motorrad halt einfach ein starkes Bike. Ne? 124 PS, 89 Newtonmeter Drehmoment und vor allen Dingen revolutionär 185 Kilo Trockengewicht. Die anderen Motorräder damals in dieser Superbike-Kategorie oder Supersport-Kategorie waren halt einfach weit über 200 Kilo. Und da war die Honda eben maximal überlegen. Also kannst sagen, 25 bis 30 Kilo leichter als die Konkurrenz und das macht natürlich riesig was aus. Und begründet quasi dann mehr oder minder die Ära der modernen Honda-Supersportler. Die CBR ist quasi sowohl im 600er als auch im 1000er Segment das Kürzel, das man mit Honda verbindet. Es gab dann noch so Bikes wie die CBR 1100 XX Super Blackbird. Quasi das erste Motorrad, das so, ich sag mal, an der 300 km/h Grenze gekratzt hat. Offiziell 280 km/h schnell, Blinker in die Spiegel integriert, damit es aerodynamisch besonders stromlinienförmig ist, hatte damals auch einen super guten CW-Wert. Dann gibt es, wie gesagt, eben die komplette Honda CBR-Modellpalette, die ja eine Ära mehr oder minder in Straßenmotoren geprägt hat und mit Honda so sehr verbunden ist, wie ich denke, kein anderes Motorrad oder kein anderes Konzept mit der Marke. Ich habe den V4 in Anführungsstrichen schon angerissen. Das ist noch ein wichtiges Konzept, das in vielen verschiedenen Motorradmodellen von Honda vorkommt und auch heute noch gefeiert wird. Wir haben natürlich die V5-Entwicklung dann über die MotoGP. Die eigentliche Grundrichtung wurde dann aber quasi in den 90er Jahren geschaffen. Viele der heutigen Motorräder, seien es die Naked Bikes, sind mehr oder minder, also in dem Vierzylinderbereich, sind natürlich Ableger von den Supersportlern. Und heute die Modellpalette natürlich auch extrem ausdiversifiziert. Wir haben die klassischen Adventure Bikes, wir haben eben die Naked Bikes, wir haben Tourer, wir haben den, ich sag mal, Urban-Bereich abgedeckt. Und in Summe ist Honda eben in der Modellgeschichte mit 800 verschiedenen Modellen und inzwischen über 500 Millionen verkauften Zweirädern der mit Abstand erfolgreichste Motorradhersteller der Welt. Jahresumsatz im letzten Jahr 145 Milliarden US-Dollar. Es arbeiten knapp 200.000 Beschäftigte für Honda und das an unzähligen Standorten weltweit. Wir haben Produktionen in Japan, in Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, China, Brasilien, in Europa natürlich, also quasi auf allen Kontinenten Honda vertreten. Und das Premiumstückchen ist aber tatsächlich, und da hast du vorhin schon mal recht gehabt und das angedeutet, der asiatische Markt. Der Marktanteil in Asien mit 85% der relevanteste Anteil der Honda-Produktpalette im Jahr 2025, Japan, Europa und USA zusammen 6% und alle anderen Regionen 9%. Also man sieht, der europäische Markt, und das hatten wir ja auch schon ganz auf dem Schirm, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber ich bin mir sicher, auch das wird Honda in Zukunft meistern. Jan, weißt du noch, was ich dir vorhin zur Michelin-Aktion erzählt habe?
Ja, Mann, bis zum 30.06. einen Satz der teilnehmenden Michelin-Reifen kaufen und registrieren, sorgenfrei testen und bei Gefallen noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie abstauben.
Korrekt. Etwas ganz Wesentliches habe ich aber vergessen. Denn mit dem Michelin Energy Adventure 2 ist auch der neue Testsieger in der Rubrik Schotterreifen deines Lieblingsmagazins Motorrad Teil der Aktion.
Junge, Testsieger, Zufriedenheitsgarantie und 30 Euro Prämie, da kann ja mal gar nicht schief gehen. Und der 80-20-Reifen ist genau das Richtige für meine kleine GS.
Und für die große deines Papas. Schick ihm am besten gleich den Link zur Michelin-Aktion aus den Shownotes.
Darauf kannst du dich verlassen.
Und damit bin ich am Ende meiner kleinen Geschichte, meines Abrisses über die Geschichte von Honda Motorrad und einer der faszinierendsten Gründergeschichten, glaube ich, die man so aus dem Motorradbereich überhaupt erzählen kann. Eine Person, die nicht nur im Motorradbereich Großes geschaffen hat, zum Weltmarktführer wurde, sondern auch den Automobilbereich immer wieder disruptiert hat, auf eine gewisse Art und Weise in der Formel 1 erfolgreich gewesen ist. Und was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, Honda baut ja auch die Power-Product-Kategorie, ne, mit Rasenmäher und kleine Hilfsmittel für den Alltag. Sie bauen Flugzeugtriebwerke. Also einfach ein unglaubliches Unternehmen, was Soichiro Honda da auf die Beine gestellt hat. Das habe ich mich zum Schluss doch nochmal versprochen.
Und ich bin drum herum gekommen, den Vornamen überhaupt auch nur einmal aussprechen zu müssen. Ich glaube, sogar Roboter machen sie. Und was mir nun mal in Erinnerung geblieben ist rund um Honda, ist, dass der Gründer, glaube ich, relativ früh auch die Devise ausgegeben hat, Think Global, Act Local, und damit den Bezug zu seinem Heimatland Japan immer in den Mittelpunkt auch gestellt hat. Ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben mit Blick irgendwie auf qualitativ hochwertige Produktion, all sowas. Es war die vermutlich längste Folge Gasgeflüster, aber wir haben schon eingangs erwähnt, eine Geschichte wie die von Honda, die wirst du halt auch nicht einfach mal in 20 Minuten Stammtisch erzählen. Ich fand es unheimlich spannend, es ging jetzt in viele Produkte rein und trotzdem hat es ja bei weitem nicht gereicht. Es gibt die Africa Twin, die Transalp, all solche, die ja auch nochmal unendlich viele Geschichten haben. Wir sind nun mal Gasgeflüster, unser Kernfokus kommt aus dem Straßenrennsport oder wie soll man sagen, Asphaltrennsport. Michel mit seinem Zweitkanal Asphaltsüchtig ist der Name ja schon Programm. Aber wir konnten dann jetzt gar nicht so in Detail auch noch eingehen auf die ganzen Erfolgsgeschichten rund um irgendwelche Offroad-Sachen, die ja damit auch schon abgerissen wurden. Wie immer gilt natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen in Form von guten Bewertungen, einem Abo. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns gerne warum an info@gasgeflüster.de. Liked, kommentiert auch den Beitrag dazu. Damit tut ihr uns enorme Hilfe und unterstützt uns ganz kostenfrei. Michel, vielen herzlichen Dank für diesen grandiosen Einblick in die Geschichtsbücher von Honda. Und bin gespannt, wie nicht nur die Geschichte, sondern die Zukunft von Honda weitergeht. Die Grundlage ist auf jeden Fall geschaffen.
Ja, also Jan, ich danke dir und natürlich euch da draußen für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt, euch die Geschichte von Honda anzuhören. Darum ging es ja auch vorrangig, es sollte ja die Geschichte des Unternehmens erzählt werden, nicht unbedingt maximal produktspezifisch. Und du hast gerade angesprochen, dass Soichiro Honda ein wirklich innovativer Geist war und auch ein offener Mensch. Und deswegen möchte ich die Folge auch beenden mit einem Zitat von Soichiro Honda, das mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich denke, hier in diesem Kontext sehr, sehr gut passt. Und zwar: Der Wert des Lebens kann daran gemessen werden, wie oft die Seele tief berührt wurde. Und ich denke, das ist das, was uns alle beim Motorradfahren bewegt und ist das passende Schlusswort für diese Folge.
Amen. Tschüss da draußen. Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Yeah. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Bei seinem Lehrmeister Ikuzo Sakakibara gemacht, Soichiro Win on Sunday, Sell on Monday. Ich muss das nochmal sagen. Win on Sunday, Sell on Monday. Das ist heute aber auch eine Folge von Zungenbrechern. Das ist einfach geradezu unglaublich.